aber die wahren Reisenden sind jene, die aufbrechen, um aufzubrechen, leichten Herzens wie Luftballons. Das hat der französische Schriftsteller Charles Baudelaire geschrieben. Wir begleiten jetzt zwei Reisende, zwei wahre Reisende auf ihrem Weg in die Welt mit ihrer Sehnsucht, frei zu sein, wie die Vögel. Benjamin und Senderl, so heißen die beiden, die sich in die Welt aufmachen. Der jiddische Autor Sholem Yankev Abramowitsch hat sie erfunden. Die Reisen Benjamins des Dritten, so heißt sein Buch, das 1878 in Wilna erschienen ist und jetzt von der Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein aus dem Jiddischen neu ins Deutsche übersetzt und kommentiert worden ist. Susanne Klingenstein ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Klingenstein.
Ich freue mich, hier zu sein.
Der Autor Sholem Yankev Abramowitsch gilt als Begründer der modernen jiddischen Literatur. Wer ist denn dieser Abramowitsch, der zu seiner Zeit ja schon ein absoluter Bestsellerautor war?
Ein absoluter Bestsellerautor, ja, schon für die Massen des späten 19. Jahrhunderts. Er selbst wurde 1835 in einem kleinen weißrussischen Städtchen, südwestlich eigentlich von Minsk, geboren und wuchs auf, hatte eine ganz traditionelle Erziehung. Die große Katastrophe seines Lebens war, dass sein Vater mit 13 Jahren starb und die Mutter sich wieder verheiraten musste. Und sie hatte 6 Kinder und er war schon 13 und wurde von ihr, damit sie nicht mit Kindern belastet wurde und sozusagen ihre Heiratschancen zu erhöhen, in litauische Lehranstalten geschickt, um dort zu lernen, um also ihr nicht auf der Tasche zu legen. Und dort hat er die Jugendjahre lesend verbracht. Er zog dann mit einem Bettler, weil er ja überhaupt keine Aussichten hatte, einen professionellen Bettler, einen Sommer lang im Jahr 1852 durch die Ukraine und hat dort das Reservoir für sich geschaffen, das Erfahrungsreservoir, aus dem er später seine Romane geschaffen hat. Also die Begegnung mit der jüdischen Armut, das Bettelwesen, das ihn dann sehr entsetzt hat. Und er schloss sich dann Mitte der 1850er Jahre der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, an und aus dieser Erfahrung heraus jetzt nun mit westlichen Werten und mit westlichem Blick auf die jüdische Gesellschaft zu blicken, aus diesem Reservoir heraus schuf er seine Romane, unter anderem eben auch die Reisen Benjamins des Dritten.
Das gab immer ein Auf und Ab in seinem Leben. Er hat immer wieder auch Armut erleben müssen. Das ging immer so ein bisschen rauf und runter bei ihm.
Er war selbst immer arm. Denn vom Schreiben konnte man damals nicht lesen. Es gab ja keine Verlage. Es gab nur einen Verlag in Wilna, wo er eben dann auch seinen Roman veröffentlichte. Aber man konnte ja nicht vom Schreiben lesen. Und er hat seit seines Lebens selbst unter großer Armut gelitten. Er selbst hat ja erst eine Stelle bekommen, 1881. Das war in der Mitte seines Lebens, wurde er Schuldirektor in Odessa. Aber er selbst, gerade in der Zeit, in der er die Reisen Benjamins des Dritten schrieb, in den 1870er Jahren, da wohnte er in Zhytomyr, lebte er in ungeheurer Armut.
Nun also zu seinem Buch oder zu der Neuübersetzung Die Reisen Benjamins des Dritten. Ja, was haben wir hier eigentlich? Eine Satire, Liebesepos, Ritterroman, einen religiös-säkularen Reisebericht, der mit ungezählten Anspielungen auf jüdische, literarische, antike, mittelalterliche Traditionen gespickt ist. Sie haben das jetzt neu ins Deutsche übertragen. Die Reisen Benjamins des Dritten, so heißt das Buch. Was ist es? Ist es eine Satire?
Sie haben eigentlich schon alles genannt, was in diesem Buch vorkommt. Es ist klar, das macht Abramowitsch klar in seinem Vorgängerroman, der heißt Die Meere. Das war eine Allegorie der jüdischen Geschichte und da gibt es eine Einleitung, in der er seinen Lesern erklärt, dass er mit dem vierfachen Schriftsinn schreibt. Es gibt also eine wörtliche Ebene, eine literale Ebene, es gibt eine allegorische Ebene, eine moralische Ebene und eine homiletische Ebene. Und in den Reisen Benjamin des Dritten, das ist der Nachfolgeroman, also Die Meere war 1875 und Benjamin der Dritte ist 3 Jahre später, exerziert er das einmal durch. Sie haben also auf der ersten Ebene, das heißt der einfachen Ebene, haben Sie einen Abenteuerroman, in dem 2 verheiratete Männer es zu Hause nicht mehr aushalten, die Frauen unterdrücken sie und sie gehen jetzt auf eine Reise, das heißt, sie erobern für sich selbst die Freiheit. Der Herausgeber Mendeles, der Roman hat einen fiktiven Herausgeber, verständigt sich mit seinen Lesern über die Köpfe der beiden Figuren hinweg, dass es sich da natürlich um eine Gesellschaftssatire handelt, eine Gesellschaftskritik, und es ist ein, vielleicht auch der erste proto-feministische Roman, denn die Frauen werden dann Schutz genommen. Es kann ja nicht angehen, dass zwei verheiratete Männer sich einfach absetzen und die Frauen mit ihren Kindern zu Hause lassen. Auf der nächsten Ebene ist es ein politischer Roman, und zwar geht es um den aufsteigenden Antisemitismus, sowohl in Russland in der damaligen Zeit, als eben auch in den 1870er Jahren, 1873 kommt zum ersten Mal das Wort Antisemitismus in Deutschland auf, als eben auch im Westen, sodass nun die russischen Juden sowohl sich nicht in die russische Gesellschaft integrieren können, als eben auch nicht mehr den Ausweg nach Westen haben. Wenn Sie also zwischen zwei antisemitischen Polen setzen, welche Möglichkeiten gibt es für Sie als jüdischer Mensch, Ihre Lebenschancen zu überdenken? Also Aufbruch in eine Reise nach Osten, ins Heilige Land.
Nun muss ich vielleicht auch erklären, die Reisen Benjamin des Dritten, so heißt das Buch. Ja, wer sind denn noch die beiden anderen Benjamine, auf die der Titel anspielt?
Gut, eine dritte Ebene, nämlich die der jüdischen Reiseliteratur. Die Juden sind immer gereist. Sie waren seit ihrer Vertreibung aus dem Heiligen Land, also seit der Zerstörung des Zweiten Tempels in 70 nach Christus durch die Römer, waren sie unterwegs, als Kaufleute unterwegs, saßen überall und hatten natürlich enorm viele Handelsbeziehungen. Unter anderem eben auch gab es eine große, aktive jüdische Gemeinschaft in der Bergischen Halbinsel. Und dort wohnte der erste Benjamin in Tudela, Benjamin von Tudela, der wahrscheinlich ein Edelsteinhändler war und der im 12. Jahrhundert, Mitte des 12. Jahrhunderts, zu einer sehr großen Reise in Richtung Indien aufbrach und natürlich auch handelnd unterwegs war, aber im Wesentlichen auch das Heilige Land sehen wollte. Das ist Benjamin von Tudela, der Benjamin der Erste. Es gab einen zweiten Benjamin im 19. Jahrhundert, der sich selbst schon Benjamin der Zweite nannte und der selbst auch auf eine Reise aufbrach und das beschrieb in einem Reisebericht, der in Frankreich große Erfolge hatte.
Und das wussten die Leser natürlich, deswegen wussten die auch, welche Benjamine der Dritte jetzt anspielt.
In der Einleitung wird gesagt, dass Zeitungsberichte Großartiges von einem Juden berichtet hätte, der allein unterwegs gewesen sei und der einen großen, berühmten Reisebericht veröffentlicht hätte. Und das bezieht sich auf diesen zweiten Benjamin, der war allbekannt, obwohl er in französischer Sprache veröffentlicht hat.
Dieser Roman ist gespickt mit Zitaten aus der Weltliteratur. Also Abramowitsch kannte die Literatur, er war ein sehr gebildeter Mensch. Natürlich denkt man auch sofort an Don Quixote und Sancho Panza bei Senderl und Benjamin. Benjamin der Don Quixote, Senderl der Sancho Panza. Ja, gegen welche Windmühlen kämpfen die zwei denn?
Die Windmühlen in Don Quixote sind die Windmühlen der Literatur. Don Quixote ist völlig vernarrt in die Tradition des Ritterromans und nimmt diese Tradition ernst. Für ihn sind das keine Windmühlen, sondern das sind die Riesen, die in der Literatur begegnet sind. Und diese Literatur ist für ihn ein Abbild der Welt. Cervantes kritisiert diese Haltung, denn er hält diese Literatur für schlecht. Man kann nicht Literaturbücher ernst nehmen, von denen jeder weiß, dass sie fiktional sind. Man kann jetzt sagen, dass obwohl die Reisen Benjamins des Dritten als eine ihrer Unterlagen diesen Roman von Don Quixote haben, ist die Einstellung von Abramowitsch die entgegengesetzte. Denn wenn die Realität anders ist als die Bücher, die man kennt, in diesem Fall wären es ja die heiligen Bücher, die Torah, der Talmud, die vielen Kommentare, und man sieht, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Welten des Heilsversprechens in den Büchern und der Welt, die nicht so gut ist, müssen sich dann die Bücher ändern oder muss sich die Welt ändern? Für Cervantes war es ganz klar, es war eine Aufforderung, wir müssen bessere Literatur schreiben. In der jüdischen Welt für Abramowitsch war die Aufforderung, wir müssen unsere Welt besser machen. Wenn sie nicht dem Heilsversprechen entspricht, dann muss es etwas geben, was wir selbst besser machen können. Die Windmühlen sind also in diesem Fall nicht die Ideale, die in der Literatur vorkommen, sondern es ist ein verkehrtes Leben. Gegen diese Windmühlen muss gekämpft werden.
Also der Autor spielt da mit Zitaten aus der Literatur, er spielt aber auch mit Rollen. Senderl, die Frau. Senderl ist natürlich ein Mann, aber die beiden, die haben schon eine interessante Beziehung zueinander. Also da funkt es auch zwischen den beiden. Also da haben wir eine ganz frühe Diskussion um Männer- und Frauenrollen auch.
Die Frage der Männer- und Frauenrollen, es gehört zum gesellschaftskritischen Level dieses Romans, Niveau dieses Romans. Es gab eine sehr starke Einschränkung der damaligen Zeit durch zaristische Verbote, dass Juden sich professionell betätigen konnten. Sie waren dazu verdammt, könnte man fast sagen, im Bethaus zu studieren. Natürlich kommt da noch hinzu das Prestige, das die Gelehrsamkeit damals hatte. Und so sind die Männer letzten Endes in eine intellektuelle Rolle verbannt. Die Frauen waren diejenigen, die auf dem Markt saßen und ihr Waren verkauft haben. Sie hatten also zu Hause die Hosen an. Und diese Feminisierung der Männer durch dieses Berufsverbot, könnte man sagen, wird von Abramowitsch sehr stark kritisiert. Er fordert eigentlich in dem gesellschaftskritischen Element in diesem Roman die Männer auf, tätiger zu werden, aufzubrechen, etwas zu tun, kritisch zu sein und die Frauen in ihrer ökonomischen Rolle abzulösen. Denn die Frauen hätten ja auch mit den Kindern zu tun. Aber wenn die Männer den ganzen Tag im Bethaus sitzen, dann feminisiert sie das, weil sie im ökonomischen, in der Tätigkeit, im alltäglichen Leben keine Rolle spielen. Das hat aber nicht das Manko der Juden in dem Fall, sondern es war die Unmöglichkeit, tätig zu sein wegen der zaristischen Gesetzgebung. Also haben wir hier ein Element der Kritik an der russischen zaristischen Gesetzgebung. Abramowitsch konnte das nicht deutlicher ausdrücken wegen der Zensur. Also es war unmöglich in einem jüdischen Roman, der von einem jüdischen Zensor zensiert worden wäre, zu sagen, wir müssen jetzt tätiger sein und wir brauchen andere Gesetze und diese Gesetze sind unmöglich und gibt uns Freiheit. Das hat er also durch diese Kritik der Feminisierung der Männer ausgedrückt.
Aber die beiden bleiben ja nicht im Bethaus sitzen. Also sie übernehmen jetzt nicht ökonomisch das Heft in die Hand, aber sie brechen immerhin auf. Das heißt, die beiden tun was. Sie ziehen aus in eine Mission, immer der Nase nach, heißt es ja in dem Roman. Er ist stark wie ein Leu, leicht wie ein Adler und bereit, den Willen unseres Vaters im Himmel zu tun. Zitat Ende, auch noch eine Stelle. Ja, wohin reisen die beiden wahren Reisende? Ziel ist, und das schwebt ja auch immer im Hintergrund, das gelobte Land, unterwegs auf dem richtigen Weg durch Benjamin, kann allen noch Erlösung zuteil werden, heißt es etwas pointiert an einer anderen Stelle im Roman.
Der Aufbruch ist ja ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite brechen die beiden einfach aus, sie befreien sich mit einem Rundum-Kahlschlag aus ihrer Haft, ihrer Verhaftung im Land, ihrer ökonomischen Unterdrückung und brechen auf. Auf der anderen Seite, dieser Aufbruch ist ein Neuanfang, es ist ihre Möglichkeit der Aktivität und es gibt eine Reiseliteratur des Aufbruchs ins Heilige Land, das ist auch eine physische Literatur und es gibt eine metaphysische Literatur des Aufbruchs ins Heilige Land, um die Erlösung zu suchen und dort im Heiligen Land zu siedeln. Darüber gelagert gibt es einen Mythos der roten Juden. Die Mythos von der 10 verlorenen Stämme und der roten Juden, die flossen zusammen im 16. Jahrhundert. Und das war die Armee des Messias. Das jüdische Königreich war geteilt. Das nördliche Königreich wurde von den Assyrern im 7. Jahrhundert erobert. Und die 10 Stämme gingen verloren. Und diese 10 Stämme, die verloren gingen, die entwickelten einen eigenen Mythos. Sie wurden abgeschlossen von Alexander, verbannt hinter den Fluss Sambatjon. Und diese roten Juden, die wollen Sendal und Benjamin jetzt finden, denn die sind die Armee des Messias. Und wenn sie die finden und die roten Juden mit nach Russland nehmen, dann agieren die als die Armee des Erlösers und die Apokalypse kommt und die neue Zeit des Shalom, des Friedens bricht an.
Also geht es in dem Roman auch um den wahren Kern von Legenden und Geschichten. Die beiden haben ja eine, so wie Sie das gerade gesagt haben, eine eigene Art, mit dem Mythos, mit jüdischer Tradition umzugehen, das wörtlich zu nehmen, ihnen zu folgen, wie wir das heute gar nicht mehr kennen, oder?
Doch, wir alle fahren auch noch ins Heilige Land, um erlöst zu werden. Wenn Sie Yom Kippur in Jerusalem sind, da sind Tausende, dann stehen wir vor der Klagemauer. Ja, doch, Israel und besonders Jerusalem sind für uns immer noch eine Reise hin zur Erlösung.
Wer ist denn nun dieser Benjamin? Ist er ein Irrer? Ist er ein Heiliger? Am Ende wird er ja sogar ein Wehrdienstverweigerer, also ein Pazifist.
Das ist ja nun die Frage. Er ist einer, der an Bücher glaubt. Er ist einer, der an das Heilsversprechen glaubt. Er ist auf seine Weise ein praktischer Mensch einerseits, weil er sich natürlich aus einer Zwangslage erlöst. Man könnte sagen, er ist ein pragmatischer Mensch, denn er möchte aufbrechen. und er möchte einfach nur weg. Und dieses Wegsein verbrämt er mit großen Worten. Er geht nicht weg, sagt er, weil er zu Hause unterdrückt ist oder weil er zu Hause nicht mehr aushält. Er sagt, er geht weg, weil er die Juden erlösen möchte. Also könnte man sagen, er ist ein kleiner Betrüger, der seine pragmatische Reise und sein pragmatisches Aufbüchsen mit großen Worten verbrämt. Andererseits ist es auch genau das Umgekehrte der Fall. Denn glaubt man seinen Worten, wie man Idealisten glauben könnte, und man glaubt, er bricht auf, um Erlösung für die russischen Juden zu holen, wie es auch Herzl ja versprochen hat. Wir machen unser eigenes Land. Wenn man das glaubt, dann ist er ein großer Idealist, dann muss man ihn positiv sehen. Es ist, und das ist das Herausfordernde an Abramowitschs Roman und sein großes literarisches Verdienst, es ist immer beides wahr. Es kommt darauf an, wie Sie es sehen.
Am Ende sagt er in einer Rechtfertigungsrede, in einer Verteidigungsrede einen großen Satz. Also nachdem er nach einem Ausbruchsversuch aus der Armee verhaftet worden ist, sagt er, gesetzt den Fall, man hätte Sie irgendwo auf offener Straße geschnappt und mit Gewalt in einen Sack gestopft. Werden Sie nun schuldig? Begehen Sie ein Verbrechen, wenn Sie sich aus eigener Kraft aus dem Sack befreien? Das hat auch wieder mehrere Ebenen, denn da spricht er auch für das Volk der Juden, oder?
Er spricht über das Volk der Juden. Abramowitsch war der russischen Kultur, der russischen Landschaft ungemein verhaftet. Er war kein Protozionist. Er wollte nicht aufbrechen. Auf der anderen Seite hat er gesehen, dass man aufbrechen muss, wenn man irgendwo nicht mehr leben kann. Es gab ja Ausreiseverbot aus dem Russischen Reich. Man musste illegal auswandern. Und er wird ja aufgrund dieses Ausbüchsens, dieser Desertion, er ist ja ein Deserteur, wurde er verhaftet. Und er sagt nun, also wenn ihr uns nicht integriert, wenn ihr uns das Leben nicht möglich macht, sind wir dann schuldig, wenn wir sagen, wir müssen hier weg?
Er ist natürlich auch, wie Sie sagten, er ist Pazifist, also er packt die Waffen nicht an. Am Ende bleibt aber auch ein riesengroßes Dilemma. Also es gibt keine Erlösung, keine Rettung für die Juden ohne Waffengewalt, gibt es ja auch kein eigenes Land. Wie soll das gehen in Israel? Und wo die Juden wohnen, bleiben Demütigung und Unterdrückung. Und der Autor Abramowitsch beendet den Roman und schweigt dann jahrelang?
Ja, weil er sich nicht für eine Lösung mit Gewalt entscheiden konnte. Er konnte aber sehen, dass ein Land ist immer nur so gut wie seine Armee. Man kann Gesetze machen, wenn man nicht bereit ist, diese Gesetze mit Waffengewalt zu verteidigen. Dann wird man überrannt. Er konnte sich aber nicht dafür entscheiden, dass Juden mit Waffen ins Heilige Land ziehen. Denn wer einmal Waffen hat, der wird sie auch gebrauchen. Jemand, der eine Waffe hat und diese Waffe nicht gebraucht, ist zahnlos. Ein Land braucht physische Stärke, um überleben zu können. Und Abramowitsch war letzten Endes nicht bereit zu töten. Und aus diesem Grund versank er 5 Jahre lang in Schweigen und konnte letzten Endes sich nicht für eine Lösung mit Gewalt entscheiden.
Und wo bleibt da die Hoffnung auf Erlösung?
Im Zusammenspiel der Juden als Volk. Man muss einerseits verhandeln. Er war dafür, dass man mit der russischen Regierung ein Abkommen findet, dass man auf friedliche Weise das Land verlassen kann.
Frau Klingenstein, warum ist es unbedingt ein Gewinn, den Roman Die Reisen Benjamins III. Aus dem Jahr 1878 heute noch zu lesen?
Zum einen, weil es ein unglaublich witziger Roman ist. Man folgt zwei Burschen sehr unterschiedlicher Natur, die sich auch sehr lieb haben. Es ist auch ein Liebesroman in diesen Roman eingeschrieben. Man lernt etwas über die Rolle der Frauen. Man lernt etwas über die Politik der Zeit. Es ist ein ungewöhnlicher Roman insofern, als es ein sehr, sehr politischer Roman ist. Man muss sich etwas mit dem Krimkrieg auseinandersetzen. Das heißt also, man muss sich dessen bewusst sein, dass gerade in den 1860er und 1870er Jahren die russische Regierung sehr stark an einer Expansion Richtung Süden, also Richtung Türkei, Richtung Syrien, Richtung Israel unterwegs war. Und wir leben heute noch mit diesen Konsequenzen.
Und das erfahren wir auch zum Glück in Ihrem Nachwort. Das heißt, man liest zunächst den Roman, fühlt sich auch großartig unterhalten. Die Sprache ist schon allein wunderbar. Allein in den Szenen, wo auch die Liebe zu Wort kommt, da preisen die beiden ja auch das Leben und sind durchaus glücklich und lebensfroh bei allem, was ihnen dann widerfährt. Und Sie haben im Nachwort dann all das erklärt, was aus dem gesellschaftlichen, politischen, historischen Zusammenhang wichtig ist.
Was ich leider Ihnen nicht als Leseerfahrung mitgeben kann, ist die jiddische Sprache. Abramowitsch war der Erste, der einen modernen jiddischen Roman geschaffen hat, also auch einen realistischen Roman geschaffen, realistisch insofern, als er die Gesellschaft der damaligen Zeit sehr gut beschreibt. Er ist auch einer der Ersten, der Naturbeschreibungen schafft, und er tut das in einer ungeheuer lyrischen Sprache, auch in einer sehr komplexen Sprache, die natürlich russische Wörter mit einbezieht, aramäische Wörter mit einbezieht, hebräische Wörter mit einbezieht, französische Wörter mit einbezieht, also eine Polyphonie von Sprachen, und diese Sprache ins Deutsche zu bringen, ohne Altertümeln zu sein, das war eine ungeheure Herausforderung.
Was können wir denn in unseren wirren, auch sehr aufgewühlten Zeiten aus diesem Roman mitnehmen?
Dass man Geduld fürs Leben braucht, dass man alte Autoritäten anerkennen muss, dass man sehr viel lesen sollte und dass man, selbst wenn die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, die Hoffnung nicht aufgeben sollte, dass man selbst etwas in der Welt ändern kann. Die beiden brechen auf, um etwas in der Welt zu ändern.
Nun haben Sie gerade so sehr von der jiddischen Sprache geschwärmt. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Absatz, einen kleinen Ausschnitt aus dem Original, aus dem jiddischen Original vorlesen?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich würde auch sagen, dass es Sinn macht, den ersten Paragraph auf Deutsch zu lesen. Also ich lese einen Absatz
genau,
vor.
Einer.
Okay, also. Omer Mendele Machers Firm, so spricht Mendele, der Buchhändler. Gelobt sei der Schöpfer, der den Lauf der Gestirne am Himmel bestimmt und das Schicksal all seiner Geschöpfe hier auf Erden. Auch nicht der kleinste Grashalm kriecht unter der Erddecke hervor, wenn er nicht von einem Engel getrieben wird. Wachse, krieche heraus! Wie viel mehr stimmt das für einen Menschen? Auch er hat einen Engel, der ihn antreibt und sagt: Nun komm schon, kriech heraus. Und wie viel mehr noch stimmt das für unsere feinen Menschen, unsere schönen Jütlein, sie sollen leben. Natürlich, keiner von ihnen will so verrückt sein, dass er den Mund zuerst aufmacht. Bei uns wird aus einem Hohlkopf kein Ratgeber, aus einem Narr kein Frommer und aus einem groben Klotz kein Literat, bis nicht der Engel eines jeden ihn dazu treibt, ja, ihn nötigt. Die Engel knöpfen sich auch unsere Armen vor. Gedeiht, ihr Armen, ihr Habenichtse, ihr Hungerleider. Egal, ob ihr von Geburt an brotlos wart oder es erst wurdet. Egal, ob ihr im Verborgenen darbt oder vor aller Augen. Sprießt, wachset wie das Gras, wuchert wie die Nesseln. Geht, jüdische Kinder, geht in die Häuser betteln. Omer Mendele Machers Firm, sogt Mendele Machers Firm. Geläubt ist der Beure, wo's bestimmt dem Gang von die Gilgulim in die Himmel oben und dem Gang von seiner Allerbeschäffenisch auf der Erd unten. A viele Agräsele kriecht nicht von der Erd, bis wann ein Malach schluckt es nicht und sagt: Wachs, kriech a Reus, Mikolsch kenner Mensch, er rot a wade a Malach, wo schluckt ihm und sagt: Geh, geh, kriech a Reus. Und Mikolsch ken noch mehr die feine Menschelech, schöne Jiederlach. Kein Narr habt sich rier von etlichen nicht erreust mit der Wort bei uns. Kein Scheute wird nicht kein Balaitze, kein Amoritz a Chosit, kein Gräber Jung a Maskil, bis wannen erschlag nicht etlichen von See sein Malach, neutigen ihm dazu. Erschlagen die Melochem euch alle meine Kapzonem unsere, sogen die Wachskapzonem, Avionem, Dalafonem, Gebäurene, Obgekommene, Offene, Verborgene, sprotzt. Wachst wie groß, wie Krapewe. Geht, jüdische Kinder, geht über die Häuser.
Wunderbar, vielen Dank, Susanne Klingenstein. Die Reisen Benjamins des Dritten, so heißt der Roman, von Sholem Yankev Abramowitsch, den die Literaturwissenschaftlerin jetzt neu aus dem Jiddischen ins Deutsche übersetzt hat. Davon haben wir gerade eine kleine Kostprobe bekommen. Eine wunderbare, neue, in Leinen gebundene Ausgabe ist das auch, mit einem erhellenden Kommentar von Susanne Klingenstein. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Es hat 285 Seiten und es kostet 28 Euro. Dankeschön.